Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Hallo, Herr Blome.
Hallo, Herr Augstein.
Zu unserem zweiten Podcast. Man hat uns nach der...
Sie sind Herr Augstein.
Herr Blome, nach dem durchschlagenden Erfolg unserer ersten Folge war der Hinweis,
dass man unsere... Nur noch mal zur Sicherheit. Sie sind Herr Augstein, ich bin Herr Blome.
Herr Blome, dass man unsere Stimmen nicht auseinanderhalten kann, was mich wundert, weil ich hanseatisch näsele und Sie rheinisch... Was machen die Rheinländer? Die näseln nicht, sondern
rheinisch. Ich komme aus dem Rheinland, das stimmt. Ich bin da geboren, habe da fast 20 Jahre gelebt am Stück.
Ja.
Aber zu Hause durften wir nicht rheinisch sprechen.
Siehste?
Wenn wir vom Fußballplatz kamen, durften wir nicht rheinisch sprechen.
Vom Fußballplatz, ja, das kann ich mir vorstellen. Da wurden sie immer nicht in die Mannschaft gewählt und mussten immer zugucken, wie die großen Jungs gespielt haben. Also, was ich sagen wollte, ist,
hatte eine unfassbare linke Klebe.
Bla, bla,
als links außen.
Klebe. Das
sehen
bringt
sie?
Zum, es ist unfassbar. Ich weiß ganz kurz. Bevor wir über die Klimakleber reden, was ist eine Klebe?
Eine linke Klebe ist ein starker Bums im linken Schuh.
Stimmt das wirklich?
Ja.
Gut, ich spiele nicht Fußball, ich weiß es nicht, denn ich war wahnsinnig unsportlich. Ich war nämlich der, den man immer nicht gewählt hat, deshalb habe ich ein Fußballtrauma.
Klimakleber.
Ich bin auch. Haben schon wieder Berlin lahmgelegt.
Ja, jeden Tag jetzt.
Ja, und ich fürchte inzwischen um das Leben dieser Leute, denn der Aggressionspegel bei den, ich möchte sagen, Vorbeifahrenden oder auch bei den Wartenden steigt immer mehr. Ich habe inzwischen um die Klimakleber fast so viel Angst wie ums Klima.
Ich nicht, weil das Klima kann nichts dafür. Das ist ja von Menschen gemacht. Und die Klimakleber sind selbstgeklebt, möchte ich sagen. Sogenannte Selbstkleber. Und darum haben Sie recht, die Wut steigt. Und das finde ich auch ein bisschen beängstigend. Aber wenn man mit einer derartigen Hartnäckigkeit Sturheit in den Wald hineinruft, dann hört man es aus dem Wald halt irgendwann entsprechend zurück. Und das sollte jetzt nicht rechtfertigen, wenn irgendwelche Autofahrer, die es zeitlich dringend haben, sich hinreißen lassen, da die Leute irgendwie gewalttätig zu attackieren. Das verurteile ich ausdrücklich. Und trotzdem ist ja der Sinn der Übung, die Leute in Rage zu bringen und sich dann darüber zu wundern, dass sie in Rage geraten. Das finde ich wirklich bigott.
Nein.
Wie
nein,
so
nein.
Vieles an diesem Klimaklebern bigott ist.
Fasel. Das ist nicht der Sinn, ist nicht die Leute in Rage zu bringen. Der Sinn ist, die Leute aufmerksam zu machen auf ihre Lebenslügen. Denn das ist natürlich tatsächlich so. Weil praktisch alle wollen das Klima retten, aber weiter den SUV benutzen, um die Kinder zur Schule zu fahren. Das ist irgendwie...
Hören Sie sich auch gelegentlich mal zu, wenn Sie sprechen? Oder muss es immer ich sein, der zuhört?
Wieso?
Sie sagten gerade, naja, man will ja die Menschen nur auf ihre Lebenslügen hinweisen und zu einem deutlichen Sinneswandel und Verhaltenswandel einladen. Das ist natürlich, das provoziert Widerstand. Denn die Leute haben ja nicht das Gefühl, dass es unbedingt eine Lebenslüge sei, wenn sie morgens zur Arbeit fahren. Oder aber, wenn sie morgens ihre Kinder zur Schule bringen. Oder aber,
die
wenn
Autos
sie möglicherweise
immer
dringend...
Und immer schwerer. Ist total absurd. Ich meine, ist doch wirklich, ist es grotesk. Deshalb finde ich ja, dass unsere Gegenwart nähert sich immer mehr der DDR an. Ja, praktisch so reden und schreiben, aber ganz anders leben. Die Realität sozusagen hat einfach nichts mehr mit dem zu tun. Alle Leute finden es ganz, ganz toll, das Klima zu retten. Und dann gucken Sie mal, welche Autos verkauft werden und welche Fahrzeugklasse immer mehr. Die größeren, die schwereren, die mehr Energie verbrauchen, die das Klima kaputt. Die Leute sind, also Sie und ich, Menschen, Herr Blome. Menschen wie Sie, Herr Blome, und ich, Herr Blome,
Sie sind Herr Augstein,
sind bigott. Und die Klimakleber machen uns darauf aufmerksam. Und natürlich stört das und nervt und so. Das ist, hey,
die Klimakleber,
das ist das Vorrecht der Jugend, alte Säcke wie Sie und mich in Bewegung zu bringen.
Da bin ich sofort dabei. Wobei ich kein alter Sack bin. Ich bin nur alt. Aber ich finde, dass die Klimakleber weit über das Ziel hinaus schießen und auch schießen müssen in ihrer eigenen Logik. Und die ist das Problem. Die Logik, die lautet, morgen geht die Welt unter, wenn wir heute nicht alle komplett innehalten. Denn in diesen Staus stehen eben nicht nur SUVs. Da stehen auch ganz normale Kleinlaster von einem Handwerker. Da steht der ganz normale Kleinwagen der Familie, die sich keinen SUV
leisten
kann.
Da steht die fossile Gesellschaft. Da steht die Gesellschaft,
die darauf aufbaut, auf Verbrennung aufbaut.
So. Und ehrlich gesagt wird das nicht länger weitergehen und dass das sozusagen eskaliert und kulminiert, das wundert mich überhaupt nicht.
Der Sofortismus ist das Problem.
Tolles Wort. Wie heißt das?
Der Sofortismus, der Unbedingtismus,
Ach so.
Das Missionarische, dass man sagt, es muss jetzt sofort alles stoppen. Und ich finde es halt, es war eines der größten Missverständnisse beziehungsweise Verharmlosungen dieser Gruppierung, zu sagen, naja, die wollen ja eigentlich nur ein 9-Euro-Ticket.
Nein, das sind Kriminelle. Habe ich heute wieder in der FAZ gelesen. Die sind auf dem Weg zur kriminellen Vereinigung. Wer das Recht systematisch bricht und sich an die von allen gesetzte Rechtsordnung nicht halten will, ist auf dem Weg zur kriminellen Vereinigung. Wir müssen sie präventiv einsperren und schwerst bestrafen. Die werden, kommen jetzt in den Knast, die Leute übrigens inzwischen. Die kommen in Haft und machen trotzdem weiter. Und das hat dann schon echt was Verzweifeltes und auch irgendwie echt was Trauriges, weil das sind junge Leute, die sind dann irgendwie vorbestraft, haben Hafterfahrung, 6 Monate irgendwie im Knast, bestimmt nicht so wahnsinnig lustig. Nein. Da fällt dann auch irgendwie ihre Häme weg. Das sind so die Bürgerskinder, die sind alle so verwöhnt und bla und so. Viel Spaß. Das sind ehrlich gesagt echt überzeugte junge Leute und interessanterweise fühlen sich politisch nicht repräsentiert. Und die Grünen können mit denen nämlich auch nichts mehr anfangen. Weil für die Grünen sind die Grünen sind für diese Leute längst eine arrivierte Partei, auf die man auch nicht mehr zählen kann.
Nein, keine Partei kann mit diesen Menschen, mit diesen Demonstranten denklogisch etwas anfangen, weil sie den Kern von Politik ablehnen und das ist der Kompromiss. Sie wollen keinen Kompromiss und damit sind sie per Definition sui generis, um hier mal ein bisschen, mein Name ist Blome, Latein einzuführen, sind sie Kompromiss- und Politikunfähig. Und was soll die Politik dann mit ihnen anfangen, außer sie vor Gericht zu stellen, wo sie hingehören, weil sie unablässig das Strafrecht brechen, die Gesetze brechen und Carla Hinrichs, Carla Klebe Hinrichs, die jetzt schon mehrfach verurteilt worden ist, einer der Sprecherinnen der letzten Generation, geht jedes Mal aus dem Gerichtssaal, sagt, ich bin jetzt zu XY auf Bewährung oder nicht, verurteilt worden und ich gehe mich jetzt wieder ankleben. Was machen Sie mit solchen Leuten? Ich finde es auch, es ist eine seltsame Eskalation. Ja. Aber was macht der Rechtsstaat mit solchen
Anketten.
Leuten?
Statt ankleben, sie will sich selber ankleben, also ketten wir sie lieber an.
Auch schon, das war eine ernst gemeinte Frage. Was soll der Rechtsstaat machen, dass es Sie zufriedenstellt
mit diesen Leuten? Naja, da wird man dann gucken, wer sozusagen den längeren Atem hat. Und wenn das ein junges Mädchen ist oder junge Frau, würde ich sagen, sie hat den längeren Atem, erfahrungsgemäß sozusagen aus meiner Erfahrung als Vater. Wird das für Vaterstaat sehr, sehr schwierig, mit diesen Leuten umzugehen? Ich meine, die Analogie, finde ich, die trägt mich jetzt gerade weg, weil der Staat kann die halt in den Knast sperren. Und das kann ich als Vater ja zum Beispiel nicht mitmachen. Egal, lassen wir das. Die Grünen.
Ernst gemeinte Frage. Ja. Was? Also wo soll das hinführen? Wo soll das enden?
Ja, deshalb meinte ich ja eingangs, Sie denken immer, wenn ich Witze mache, meine ich das auch lustig. Ich meinte das ganz ernst, diese Leute tun mir leid, denn das endet natürlich in irgendeiner Weise traurig. Das stimmt schon. Das endet daran, dass die Haftstrafen immer länger werden, dass die verzweifeln, irgendwelche noch unsinnigeren Sachen machen. Das ist halt bitter traurig, weil sich diese Leute so im Stich gelassen fühlen vom Staat. Nein. Darauf haben Sie gar keine Antwort. Für Sie sind das einfach nur irgendwelche Leute.
Nein, ich glaube nicht, dass Sie sich, also Sie fühlen sich im Stich gelassen vom Staat, weil Sie nicht begriffen haben, was der Staat ist. Sie haben übrigens auch nicht begriffen, was Gesellschaft ist. Gesellschaft sind unterschiedliche Leute, unterschiedliche Gruppen, unterschiedliche Interessen, Betroffenheiten, whatever.
Ja, aber ein Klima, ein Planet, ein Klima.
Es ist ein Klima.
Es gibt keinen Planeten B.
Richtig, aber es gibt unterschiedliche Blickwinkel darauf, wie er zu retten sei. Und die Behauptung, nur diese Menschen wüssten, diese Selbstbehauptung, nur diese Menschen wüssten, wie es geht. Und darum müssten ihnen jetzt in einer Art Notstand, den diese Gruppe für uns alle ausruft, alle folgen, ist eine Anmaßung, die so kackdreist ist.
Aber
das geht weit über das Ding hinaus, dass sie sich irgendwo ankleben. Mittlerweile kleben sie sich sogar an drehende
Räder. Das haben sie von Herrn Drosten in der Corona-Krise gelernt. Es gibt nur einen Weg, die Pandemie zu bekämpfen. Das haben sie von Angela Merkel 16 Jahre Politik gelernt. There is no alternative. Meine Politik ist alternativlos. Die Idee, den eigenen Standpunkt als alternativlos darzustellen, lieber Herr Kollege Blome, ist ubiquitär, wo Sie hier vorhin schon mit Ihrem komischen Küchendateien so angegeben haben. Ja, die Courante bissi fiel, die Courante storum, Courante rum, Grastante rum, Philau firorum.
Was? Lirum larum Löffelstiel?
Alternativlosigkeit sozusagen ist hier politisches Aber das Programm stand, das stand von allen Seiten. Fragen Sie mal Herrn Drosten.
Alternativlosigkeit wurde immer wieder zur Wahl gestellt. Natürlich erinnere ich mich an Herrn Drosten. Ich erinnere mich sogar an Angela Merkel, die natürlich gerne mit den Grünen regiert hätte, und das aber nie hinbekommen.
Ach,
und deshalb müssen wir schon nochmal auf die Grünen kommen. Und natürlich den müssen wir auf den letztlich jetzt gerade rausgeflogenen Staatssekretär Patrick Greichen kommen. der ja aus demselben Biotop stammt, wo jeder jeden kennt.
Ja.
Und das letztlich hat ihn jetzt eingeholt. Auch das ist, wenn man so will, tragisch.
Ja.
Denn wem sollte er, wenn er glaubt, er kann es nur bestimmten Experten geben, seine Aufträge, seine Gutachten, seine ich weiß nicht was, dann ist es immer ein Experte, den er duzt, weil er kennt sie alle schon so lange, weil die kennen sich mal, untereinander alle so lange.
Der hätte sich mal an seinem Stuhl festkleben sollen. Der hätte mal von den Klimaklebern lernen sollen. So wie die CSU-Leute das machen oder die CDU-Leute, die praktisch, die man versucht sozusagen abzusägen von ihrem Stuhl, weil sie so festkleben und dann gelingt es nicht. Und dann gehen sie stattdessen zu Mercedes-Benz oder zu VW und bekleiden dort millionenschwere Vorstandsberatungsposten und so weiter. Die Grünen sind halt auch nur Menschen. Ich glaube übrigens, dass viele Hörerinnen und Hörer da draußen den Namen Patrick Greichen noch nie gehört haben. Wissen Sie das? Ich meine, das ist auch wieder so ein bisschen so eine Sache irgendwie der Medien. Ich fühle mich ja inzwischen etwas entfernt vom Journalismus. Sie hingegen stecken ja noch mit beiden Ohren drin und so. Viele Menschen draußen im Land kennen Patrick Greichen überhaupt nicht.
Das stimmt. Und ich gebe Ihnen eins zu. Ich habe mich all die Zeit, die diese Affäre der Vetternwirtschaft, Anführung, Abführung, wo in der Tat bestimmte Spitzenfunktionäre im Ministerium beziehungsweise an der Spitze wichtiger Öko-Institute miteinander verwandt, verschwappt und sonst wie schwägert sind, ich habe mich darüber nicht so aufregen können. Ich habe mich richtig empören können über das grottenschlechte, skandalös schlechte Handwerk dieses Heizungsgesetzes, das zig Millionen Menschen in die tiefe Verunsicherung geführt hat, weil nicht klar ist, welche Fristen, nicht klar, welche Förderung oder welche Ausnahmen. Aber über Herrn Greichen und ob der nun die Typen kennt, mit denen er von vor 30 Jahren in der WG gewohnt hat, die alle jetzt durch die Instanzen oben in diesem Ökobiotop angekommen sind, in diesem Ökoberatungskomplex angekommen sind, ob er die nun duzt oder nicht, ob er die nun kennt oder nicht, das ist mir vollkommen gleichgültig. Das hat mich überhaupt nicht aufgeregt. Insofern war ich überrascht, dass der Mann zurücktreten musste.
Ja, ich weiß jetzt auch nicht, dass das bringt irgendwie so meine Betriebstemperatur.
Und das Heizungsgesetz?
Da werde ich maulig.
Das macht mich völlig
wuschig. Ach nee, wenn ich schon höre, dieses handwerkliche Heizungsgesetz, dann denke ich so ans Heizungshandwerk. Und das ist, wie gesagt, ich glaube, das ist mir zu sehr politische Politik. Ich meine, Herr Blume, das ist unser zweiter Podcast. Nein, wir können das ruhig vor den Hörerinnen und Hörern ausmachen. Können wir gemeinsam hier um einen anderen Politikbegriff ringen und uns nicht zu sehr in den Kleinheiten und Feinheiten sozusagen Ihres nachrichtlichen Geschäfts bewegen? Denn ich finde das gar nicht so spannend. Ich finde Politik auch interessant, aber irgendwie mehr so den größeren Bogen
aber
und nicht
Menschen,
so das Heizungshandwerk.
Die Menschen, ja, sie haben eben nur Verachtung übrig für die Arbeit mit den Händen.
Sie müssten mal meine spielen, wenn Sie meine Hände sehen könnten jetzt.
Sie meinen von der Gartenarbeit?
Ja, ganz genau.
In Ihren parkähnlichen Latifundien?
Ja, je größer, desto anstrengender die Arbeit. Also was wollen Sie?
Das Heizungsgesetz ist etwas, was diese Regierung mehr in Wallung bringt, sie mehr Vertrauen gekostet hat bei den Bürgern, weil es so schlecht gemacht hat, als die gesamte, sag ich jetzt mal, Politik zugunsten der Ukraine. Und das ist ja ein Land, das vermeintlich weit weg ist. Und da hätte man gedacht, das hält die Bundesregierung nicht lange durch, diese Unterstützung. Und schon gar nicht kann sie ausbauen.
Das ist aber geglückt. Daran.
Und dafür.
Weil die Leute das nicht so richtig mitkriegen. Außerdem ist es auch für die Leute, ist es auch so ein bisschen wie so eine entfernte Möglichkeit, sich zu identifizieren mit dem Guten, praktisch im Kampf, das Gute gegen das Böse. Es ist auch ein bisschen wie so bei so Fußballspielen, auf welche Mannschaft setzt man. Und ehrlich gesagt bewegt es die Leute natürlich hier nur in erster Linie theoretisch, denn sie kriegen es ja selber nicht mit. Wenn sie jetzt nicht selber Flüchtlinge aufgenommen haben oder Leute kennen, die enge Beziehungen haben zur Ukraine, was jetzt, glaube ich, für die meisten Deutschen nicht so zutrifft, kriegen sie es ja nicht mit. Und dass jetzt gerade wieder 2,7 Milliarden an Geld bewilligt wurden, an Hilfe für die Ukraine, kriegen die Leute auch nicht mit, weil das sind irgendwie so abstrakte Zahlen. 2,7 Milliarden, ganz schön viel Geld.
Ich glaube, die Leute haben den Krieg sehr wohl mitbekommen. Erstens als existenzielle Angst, holla, das ist ja wie Kalter Krieg. Plötzlich steht der Russe, in Anführungsstrichen, wieder vor den Toren von Berlin, so halb zumindest. Und er macht Sachen, die in ihrer fratzenhaften Brutalität wirklich erschrecken. Ich möchte nicht wissen, wie viele ältere Menschen, alte Menschen, die noch eine gewisse Erinnerung vielleicht als Kinder an den Zweiten Weltkrieg haben, an diese Zeit, sich daran jetzt zurückerinnert fühlen. Und zweitens haben sie Menschen natürlich, jeder auf seiner Heizrechnung, auf seiner Tankrechnung, auf seiner ich weiß nicht was Rechnung, mitbekommen, was dieser Krieg an Verwerfungen ausgelöst hat. Also ist er uns total nah. Und natürlich
und jetzt
hat Herr Selenskyj,
ja,
sagen wir mal so, das wird jetzt das Endspiel, glaube ich.
Jetzt ist nämlich die Frage, Sommer, deshalb reden jetzt, wir ja auch drüber.
Die Ukraine wird ausgerüstet mit allem, was gut und teuer
für
ist.
Die sogenannte
und das ist gut so.
Frühjahrsoffensive, ja, also um unserem Informationsauftrag hier auch nachzukommen, deshalb reden wir darüber, weil die sogenannte Frühjahrsoffensive voraus jetzt irgendwann kommen soll.
Und Sie halten mit das für falsch?
Nein, das war, ich verstehe vom Militär überhaupt nichts. Ich halte da weder was für richtig noch für falsch. Ich beschreibe Ihnen erstmal, sagen, was ist. Es kommt jetzt also die Frühjahrsoffensive, damit die Ukraine es schaffen will, das ist ja das, was Herr Selenskyj will, das alles Gebiet zurückzuerobern für bis zu den Grenzen von 1991, das heißt also inklusive Krim. Das ist ja das Ziel von Herrn Selenskyj, vom Präsidenten Selenskyj der Ukraine. Und dafür haben sie jetzt von uns 2,7 Milliarden nochmal bekommen und von den ganzen anderen Ländern ja auch nochmal wahnsinnig viel. Also unfassbare Mengen an Waffen, groß, riesige Mengen an Waffen in die Ukraine geliefert für die Frühjahrsoffensive. Oh, aber was passiert denn, wenn das gar nicht funktioniert? Was dann eigentlich?
Das ist doch eine komplett hohle Frage, weil sie sich die eigentliche Frage nicht trauen zu stellen, selbst sie nicht.
Doch, na klar.
Sie möchten wissen,
ich glaube, dass Waffenstillstandsverhandlungen hätten schon vor einem halben Jahr kommen müssen. Das ist meine Meinung. Das habe ich aber auch schon vor einem halben Jahr, ehrlich gesagt, gesagt.
Nicht, so, Sie wollen, dass die Russen bekommen, was sie sich mit militärischen Mitteln geholt haben, auf dem Wege eines frühzeitigen Waffenstillstands.
Genau. Jetzt sind wir an dem eigentlichen Kernpunkt sozusagen. Deshalb haben auch die Amerikaner, weil die das kälter sehen, kein Problem, darüber zu schreiben. Wir können das aus irgendwelchen Gründen nicht, weil unsere Medien sozusagen diese Position sozusagen gar nicht mehr einnehmen können, nämlich einfach nur noch nüchtern zu gucken, was ist und es sozusagen nicht moralisch zu bewerten, so wie es sein sollte. Natürlich sollte es nicht so sein, dass die Russen mit Geländegewinnen davongehen. Es könnte aber sein, dass es dann einfach so ist.
Ja,
dem müssen Sie sich doch mal stellen.
Aber dem müssen Sie doch vorschalten, was jetzt passiert. Nämlich die erste nennenswert große Offensive der Ukraine in dem Versuch, ihr Land wieder freizukämpfen. Bis hin zur Krim.
Okay, also Sie wollen die Frage einfach nicht beantworten.
Den wollen wir doch erst einmal abwarten.
Und deshalb
dann wird man sehen, wie weit die Ukraine dabei kommt. Und wenn es irgendwann, sagen wir mal so, das alles festfriert und weder die eine noch die andere Seite vor- oder zurückkommt, dann wird man in der Tat überlegen müssen, ob man es an der Stelle versucht, zu einem Frozen Conflict zu machen, also es einzufrieren und dann wissend, dass es in wenigen Jahren weitergehen wird, weil zumindest diese russische Führung
aber das nicht locker lassen wird. Was wir bisher ausgeschlossen haben.
Sie kommen aus dem Krieg doch gar nicht mehr raus, solange Putin da sitzt. Wenn Sie den Krieg ernsthaft beenden wollen, muss Putin weg.
Ich möchte gerne nur über das echte Leben sprechen und versuchen rauszukriegen, was die Konsequenzen sind. Denn Sie beschreiben gerade etwas, was von unserer Politik rigoros ausgeschlossen wird. Dieses Szenario kommt nicht vor in den Aussagen von Herrn Scholz, von Frau Baerbock, von Herrn Steinmeier. Habe ich jedenfalls nicht gehört. Müssten Sie mir dann nochmal sagen, dieses Szenario kenne ich nicht aus dem Mund unserer Politik, dass Sie sagen, natürlich, wenn dieser Krieg sich festsetzt, müssen wir über Waffenstillstandsverhandlungen reden und es könnte sein, dass die Russen Geländegewinne sozusagen für sich verbuchen. Den Satz habe ich noch nie gehört.
So, und was wäre er wert?
Er wäre natürlich zum Beispiel
eine
Aussicht auf ein Ende dieses Krieges. Und das wollen vielleicht viele Leute. Also ich würde mich darüber zum Beispiel freuen. Und die Leute, die vielleicht ihr Leben dann nicht verlieren, würden sich vielleicht darüber auch freuen. Keine Ahnung. Das wäre zum Beispiel ein Szenario. Aber der Satz wird nicht gesagt, weil wir es moralisch nicht aushalten können oder so. Aber
ich finde, die
Moralisierung beim Nachdenken über Geschichte, denn letztlich erleben wir hier Geschichte, finde ich, auf den ersten Blick ist das sympathisch, alle Leute finden das toll, aber auf den zweiten macht man sich einen ganz schön schlanken Fuß und verschiebt eigentlich nur Verantwortung.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct. Entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retailbörse. Voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7:30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
In Wahrheit ist es so, dass sie die Verantwortung an die Leute verschieben, die da auf dem Feld kämpfen. Übrigens sind das, so wie in allen Kriegen, die armen Schweine, die sozusagen unten stehen in der sozialen Skala. Soweit ich weiß, ist der Sohn des Botschafters Melnik, der jetzt ja wieder zurück ist in der Ukraine, studiert hier in Berlin und kämpft nicht. Das heißt, die oberen Schichten bringen sich natürlich schön in Sicherheit, während sozusagen die armen Leute, nein, sorry, das passt ihnen jetzt nicht, weil es auch wieder nicht in ihr Bild passt, sozusagen.
Es stimmt auch nicht. Nee, es stimmt nicht. Sie klettern die, also sie. Okay. Sie stellen immer wieder Russland.
Also was den Sohn von Herrn Melnik angeht, stimmt. Also
Sie stellen, aber Sie haben es in einer Form pauschalisiert, die so nicht geht. Sie stellen Russland und die Ukraine und die armen Teufel, die da kämpfen, auf eine Stufe. Ich habe das Gefühl, dass die Ukrainer quer durch alle sozialen Schichten im Grunde genommen für ihr Land sehr wohl bereit sind zu kämpfen, derweil man auf der anderen Seite die Leute dazu pressen muss, beziehungsweise Söldner sich oder Strafgefangene sich holen muss, um sie an der Front aus russischer Sicht zu verheizen. Ja, aber das ist ein großer Unterschied. Sie haben an einem Punkt, gebe ich Ihnen recht, ich wüsste von meiner Bundesregierung auch gerne, was das eigentliche deutsche Kriegsziel ist, da wir ja in irgendeiner Form tatsächlich Partei geworden sind in diesem Krieg, auch wenn wir nicht mit eigenem Soldaten dort kämpfen, sind wir doch Partei, haben Partei genommen und sind damit, wie ich finde, Partei in diesem Krieg. Also müsste auch die Bundesregierung sagen, wenn wir es uns malen könnten, fänden wir folgenden Ausgang gut. Noch akzeptieren.
Haben die doch gesagt, das verstehe ich nicht. Da sagen die, die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren, Russland darf ihn nicht gewinnen.
Was heißt
das denn? Und alles Weitere entscheidet die Ukraine selbst. Das ist sozusagen die offizielle Politik, obwohl jeder weiß, dass es nicht
gerne,
stimmt.
Ich wüsste gerne, dass, was es konkreter heißt, wenn Herr Scholz sagt, die Ukraine muss gewinnen, beziehungsweise sie darf nicht verlieren. Da gebe ich Ihnen recht. Gleichzeitig liegt es natürlich bei der Ukraine. Das müssen Sie doch begreifen. Sie müssen doch begreifen, dass dieses Land entscheiden muss, wie lange es kämpfen will. Und wir ein Interesse haben, die Mittel für ihr die Entscheidungsfreiheit zu verschaffen, indem wir ihr die Mittel zumindest zur Verfügung stellen, zu kämpfen.
Ich komme nur schon seit Beginn dieses Krieges und seit es ist ein moralisches Dilemma. Und mir wäre recht, wenn Sie das wahrnehmen würden und wenn es möglich wäre, über dieses moralische Dilemma zu reden und nachzudenken. Nur weil die Ukraine vielleicht tatsächlich in großer Mehrheit der Bevölkerung, übrigens auch nicht alle, denn da gibt es auch Kriegsdienstverweigerer und Leute, die versuchen abzuhauen und es gelingt ihnen nicht und so weiter. Also nur weil eine große Mehrheit möglicherweise der Ukrainer und Ukrainerinnen bereit ist, in diesem Kampf tatsächlich ihr Leben zu riskieren, auch wenn die Aussichten, bestimmte sehr weit gesteckte Ziele zu erreichen, sehr, sehr klein sind, ja, und auch immer kleiner werden, muss das doch nicht zwangsläufig heißen, dass wir das in dem Maße unterstützen. Wenn wir zum Beispiel einsähen, dass bestimmte militärische Ziele nicht mehr realistisch zu erreichen sind, sind wir dann nicht eigentlich verpflichtet, den Ukrainern die Unterstützung zu entziehen und sie auf einem selbstvernichtenden, selbstbeschädigenden Kurs weiter zu unterstützen? Oder müssen wir sie immer weiter unterstützen? Völlig wurscht, wie wahrscheinlich das Ziel ist, zu erreichen. Verstehen Sie meine Frage? Also ich finde das ganz interessant, weil das halte ich für ein echtes moralisches Dilemma.
Naja, Sie nennen etwas moralisches Dilemma, was in Wahrheit aus Ihrer Sicht doch bedeutet, zu sagen, der Krieg ist nicht so wichtig.
Nein.
Das ist ein irgendwie, irgendwo da hinten im Osten dieses Kontinents raufen sich zwei Brudervölker.
Nicht jetzt polemisieren. Das meine ich nicht.
Genau, das meinen Sie.
Hören Sie doch auf zu polemisieren. Ist doch blöd. Ist doch ein ernstes. Komisch. Können Sie das Gespräch nicht ernst führen ohne Polemik? Das ist jetzt echt eine Unterstellung. Das meine ich dezidiert nicht. Ich frage Sie jetzt einfach, wenn diese Front jetzt so bleibt und sie ist seit ein paar Monaten so und in ein paar Monaten ist sie auch so und über dieses Hin und Her von ein paar Metern gehen nochmal 100.000 Menschenleben drauf und danach macht man dann Waffenstillstandsverhandlungen. War es das dann wert, diese 100.000 zusätzlichen Toten? Ist das, würden Sie so reden? Das ist das dann wert. Das musste sein. Oder ist es dann nicht unsere Pflicht zu sagen, Leute, ihr kriegt jetzt nicht mal mehr raus aus der Sache, hört auf.
Mann, ja? Das ist echt schwer.
Herr Blume.
Können Sie nicht begreifen, dass die Ukraine mit europäischer Unterstützung aus gutem Grund geliefert und geleistet versuchen möchte, ihr Land freizukämpfen, obwohl sie nicht sicher sein kann und nicht sicher ist, dass es klappt? Sie möchten es aber versuchen, weil es ihr Land ist, weil es ihre Freiheit ist, weil es ihre Menschen sind. Deshalb möchten sie es versuchen.
Ja, aber ist doch lustig,
und jetzt stellen Sie sich hin und sagen, der Versuch konnte scheitern. Ja, stimmt. Völlig richtig. Nee,
aber
Moment. Sie stellen sich hin und sagen, der Versuch könnte scheitern. Und darum müssen wir euch leider heute davon abraten, denn es könnte scheitern.
Nein, das Interessante ist, dass die Realität ist natürlich, Entschuldigung, ich habe sozusagen die Realität hinter mir und Sie vielleicht das gute Gewissen und die schöne Geschichte und die Moral, der ich ehrlich gesagt in öffentlichen Debatten immer mehr misstraue. Denn Sie wissen ganz genau, so fing ja auch unser Gespräch über die Ukraine jetzt an. Wenn diese Frühjahrsoffensive scheitert, sinken die Chancen der Ukraine, das gleiche Maß an Unterstützung durch den Westen aufrechtzuerhalten, ins Bodenlose. Denn im nächsten Jahr sind in Amerika Wahlen. Richtig. Wer dann dort an die Macht kommt, weiß kein Mensch. Und deshalb ist das im Prinzip mehr oder weniger für Präsident Zelensky die letzte Chance, das Blatt nochmal richtig zu wenden. Wenn das nicht
das
klappt,
sehe ich auch so.
Werden die, ja, hä? Aber das widerspricht doch diametral dem, was Sie eben gesagt haben. Eben haben Sie gesagt, ist die Sache der Ukrainer, das zu entscheiden, so lange zu kämpfen, wie sie wollen. Wenn diese Offensive nicht funktioniert, wird der Westen über kurz oder lang der Ukraine die Unterstützung entziehen und dann werden die Ukrainer sich mit dem begnügen müssen, was sie dann gerade haben. Und zwar völlig egal, ob sie weiterkämpfen wollen oder nicht.
Das könnte so kommen. Klar wird, wenn diese Offensive scheitern sollte, also keine große Bewegung schaffen sollte, wird das etwas mit der gesamten Diskussion in der Ukraine machen, würde ich mal annehmen, aber sicherlich auch in den unterstützenden Ländern. Ja, klar, was denn sonst, Himmel? Aber Ihr Argument war ja, dann sollten Sie es lieber gleich lassen. Und das ist falsch.
Nein, mein
Und
Argument
Ihr Argument war, dann sollten wir die Unterstützung auch lieber gleich lassen, weil es führt ja eh nirgendwo hin. Und das ist einfach Kasperle-Theater.
Na, Kasperle-Theater, schon wieder ist interessant. Sie können über das Thema offenbar nicht reden, ohne irgendwie so zuzutreten unter der Gürtellinie, was ganz viele in diesem Diskurs bei dem Thema nicht können. Wundert mich vielleicht, weil das so stark emotionalisiert. Mich emotionalisiert das ja auch. Ich finde es ja auch schrecklich. Nur, ich habe das Gefühl, dass die Leute, die hier diesen Krieg unterstützen, mit indem sie sagen, die kämpfen für uns und das ist, wir liefern da die Waffen hin und so, die lassen andere Leute für sich kämpfen, buchstäblich. Und das finde ich, da wird mir ganz schlecht. So, ich möchte gerne diesen Krieg möglichst schnell beenden. Ich will gar nicht, dass andere Leute für mich kämpfen. Und wenn andere Leute für sich selber kämpfen und sich dabei in Situationen bringen, die zusehends chancenlos werden, möchte ich das auch nicht weiter unterstützt sehen. Das ist, ich finde diese Position ehrlich gesagt jetzt nicht so verachtenswert, sondern die kann man haben, muss man nicht. Man kann ja auch einer anderen Meinung sein, aber darüber sollte man reden können, ohne den anderen immer als Vulgärpazifisten zu beschimpfen oder als Kriegstreiber. Also diese Härte der Debatte nervt mich
sehr. Da bin ich völlig dabei. Und ja, man kann das so sehen. Ich halte es nur für grob falsch. Und weil es so weltvergessen ist, wie ich finde, realitätsvergessen ist, finde ich es ernsthaft grob falsch und auch unfair den Ukrainern gegenüber. Das hat natürlich eine moralische Komponente, das ist doch klar. Das soll aber nicht ändern, dass ich Sie, Herr Augstein, immer noch halbwegs respektiere.
Das finde ich toll.
Und wir vielleicht gegen Ende unseres Gespräches auf ein etwas versöhnlicheres Thema kommen könnten. Vielleicht können wir uns darin finden,
ich wollte
gemeinsam.
Über Herrn Melnyk wollte ich eigentlich noch.
Nein, über Herrn Melnyk sprechen wir jetzt nicht.
Mein Lieblingsbotschafter, der jetzt, ja, nachdem er hier in Deutschland alle Leute beschimpft hat und hat man in die Ukraine zurückgerufen und jetzt schimpft er immer weiter. Also wenn ich den Namen Melnyk nochmal hören muss, wird mir echt ganz anders. Es ist Fremdschämen, der Mann. Einfach Fremdschämen.
Weil er jetzt seinen eigenen Nachfolger stumpf und stil irgendwie in die Tonne haut. Das stimmt schon. Anfangs fand ich den klasse, den Botschafter Melnyk, weil er halt schon sehr undiplomatisch gewiss den Deutschen ein paar Wahrheiten ins Gesicht gesagt hat. Das war schon richtig, aber Wiederholungen gefallen nicht immer. Und irgendwann ist es jetzt ein bisschen dicke gewesen. Und nun wird er nach Brasilien verklappt, muss man sagen.
Ja, ich sage nur Zero Point.
So.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct, entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt Orders laufen direkt über die Tradegate BSX, Europas liquideste Retailbörse, voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance-Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die Tradegate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier Tradegate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Er wurde auf der European Song Contest oder wie das ESC-Ding da heißt, würde er 0 Points bekommen, wahrscheinlich für die 38. Reprise seines ursprünglich gar nicht so schlechten Titels Die Deutschen sind doof. So läuft's halt nicht. Aber erklären Sie mir, warum Deutschland letztlich, wie gesagt, organisiert, der Auftritt wird vom NDR, dann gibt es dann noch irgendwelche Online-Votings, aber dann schickt dieses Land, die viertgrößte Wirtschaftsnation des Planeten,
Wirtschaftsnation,
Lord of the Lost. Gut, dann ins also Rennen, Lord of the Lost, der Herr der Verlorenen, geht's noch? Ja. Und das ist irgend so eine Pseudoband, Entschuldigung,
ja.
Ich verstehe nicht viel von Musik, die machen sicherlich für ihre Glam, Glitter, Rock, Nische tolle Sachen. Aber bezeichnend fand ich, und das war Fremdschämen, fand ich für mich, dass alle Länder in dieser Endausscheidung, wo Deutschland übrigens gesetzt ist, sonst würde sie sich wahrscheinlich gar nicht qualifizieren, aber da ist Deutschland gesetzt, haben in so einem Kurzdurchlauf jeder mit der eigenen Fahne irgendwie so ein bisschen rumgespielt, um zu zeigen, dass es also jetzt das Land Kroatien, Frankreich, Spanien, keine Ahnung was. Und dann kam Deutschland und diese Truppe zeigte eine Regenbogenfahne. Verstehen Sie das?
Die bunte Republik Deutschland, BRD. Ja, der ESC, komisch. Also ich muss sagen, dass ich habe das, glaube ich, das letzte Mal als Kind gesehen. Als ich ein Kind war, habe ich das letzte Mal gesehen. Mich interessiert das überhaupt nicht. Ich finde die Musik grauenhaft. Und ich finde auch die Leute, die da gewinnen, das ist alles, ich finde es echt Horror. Ich finde es eine absolute Horrorveranstaltung. Ich weiß, das ist ein elitäres Geblubbere von mir. Denn 180 Millionen Europäerinnen und Europäer gucken sich das an und die Deutschen kacken ab. Na, und? Sie haben eben gesagt, die fünftgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Vielleicht sind wir die fünftgrößte Wirtschaftsmacht, aber eben nicht die fünftgrößte Popmacht der Welt. Ist auch nicht so schlimm. Oder müssen wir Deutschen in allen Sachen exzellieren? Rheinmetall hat die längsten Kanonen und unsere Schlagersänger, was soll das? Hä? Muss das denn sein? Ist das für Sie so wichtig?
Nein, es ist nicht
Herr
wichtig,
Blume?
Es ist nicht wichtig, da zu gewinnen oder sowas. Aber ich finde es schon interessant. Ich finde es erstrebenswert, sich nicht lächerlich zu machen. Ich finde es erstrebenswert, nicht immer der Letzte zu sein. Das
aber
ich dann
bin
schon.
Aber
Moment. Und Sie haben die Frage nicht beantwortet. Wie kommt diese Truppe und vor allen Dingen aber Sie, die auch Sie begleitenden Organisatoren und Manager, wie gesagt, überwiegend vom NDR, auf den Trichter, als einziges Land nicht die eigene Fahne zu nehmen, sondern eine Regenbogenfahne. Soll das suggerieren?
Sie meinen, wenn die Schwarz-Rot-Gold gehabt hätten, dann wäre das Lied besser gewesen?
Nee, aber dann hätte es irgendwie selbstbewusster ausgeschaut irgendwie normaler ausgeschaut. Was soll der Quark? Oh
Gott, und jetzt ist ihr Nationalstolz ist jetzt irgendwie gekränkt, weil praktisch irgendwie nicht nur dort Lord of the Lost gespielt hat, sondern die dann auch noch mit der Regenbogenfahne gekommen sind. Und klar, Nikolaus saß vom Fernseher und hat total gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und selbst die Finnen kriegen das besser hin als wir.
Selbst
so.
Die Finnen, ja.
Das Problem habe ich aber gar nicht.
Die Inseln
nicht.
Hinter dem Winde, wenn sie mitmachen würden.
Das Problem habe ich überhaupt nicht. Ich habe dieses Problem nicht, denn sozusagen meine Identität hängt überhaupt nicht davon ab, wer beim ESC, obwohl man sagen muss, ich habe mir das ja nur als Recherche für unsere kleine Sendung hier angeguckt. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie sich das nochmal an im Internet. Es ist wirklich ganz, ganz, ganz besonders absurd, der deutsche Beitrag, die Kostüme, wie diese Leute aussehen und wie diese, es ist so wirklich.
Jetzt kommen wir zum Punkt.
Weil es einfach schlecht ist, es ist einfach unfassbar schlecht. Ich habe dann geguckt, wann haben die Deutschen das letzte Mal gewonnen? Lena. Hat,
2010.
Lena Meyer-Landrut. Und das habe ich mir angeguckt. Das war gar nicht so schlecht. Die kann richtig
das
singen.
War das von war Stefan echt, das Raab cool. produziert, wenn ja, ich mich gut. nicht irre.
Ja, die konnte das
war
das
privat
halt.
Produziert. Der ja. konnte es ja. entscheidenderweise. Sie konnte es auch. Ja. Aber er konnte es. Und es ist halt so bemüht. Die Deutschen sind so bemüht.
Nein, aber die haben so wie Genghis Khan damals. Ralf Siegel hat Genghis und das hier. Und Genghis Khan hat damals, glaube ich, auch gewonnen. Und das war sehr lustig. Aber seitdem ist der Rest der Welt hat sich eben verändert. Und die deutsche Vorstellung von so einem ESC-Ding, Eurovision-Contest, irgendwas, die hat sich eben nicht verändert.
Aber das Pfiffige ist doch, oder das Witzige ist doch...
Oder Boney M. Ich musste auch ein bisschen an Boney M. denken. Also ich meine, ist ja schon...
Aber der Witz ist doch, dass das alles, diese ganzen gewissen Erfolgs- oder Halberfolgsnummern, produziert wurden von Leuten, die vom öffentlich-rechtlichen Kulturbetrieb, sag ich mal, um nicht zu sagen vom linksgrün näselnden Elitismus aus den lichtdurchfluteten Altbauetagen verachtet werden. Sie werden verachtet. Und darum muss man jetzt irgendwie so eine Kunsttruppe zusammenbauen, ihr eine Regenbogenfahne in die Hand drücken. Dann hat man nämlich alle Boxes getickt.
Man, also Moment. Sie kennen sich nicht aus. Lord of the Lost, die gibt es auch unabhängig von dem ESC. Es ist interessant, dass Sie das gar nicht wissen. Die sind Vorgruppe von Iron Maiden und sind so eine deutsche Heavy-Metal-Band. Es ist komisch. Da kann ich dann nur sagen, Recherche hilft. Nein. Die hat man nicht deswegen zu sehen. Das ist nicht so wie bei Boney M. seiner Zeit irgendwie.
Diese Anspruchsüberfrachtung finde ich, ich weiß auch nicht genau. Also, und es ist eben die Verachtung gegenüber, wenn man so will, dem Massengeschmack.
Ja.
Dem Pop, Billigpop, wenn man so will, Massenpop. Und das ist allerletzter Punkt, dasselbe, was Til Schweiger immer trifft und so umgebracht hat, dass er jetzt komplett aus der Rille gesprungen ist, offenkundig, dass er immer die meistgeguckten Filme produziert, aber nie einen Preis gewinnt von diesem komischen Publikum. Den gewinnt immer der Film mit Nina Hoss, wo Nina Hoss zum 38. Mal in Folge traurig in die Kamera guckt. Und auch nicht viel sagt, aber sehr traurig guckt.
Ja, glauben Sie, dass es praktisch da so Populärkultur-Gegensätze ausgespielt werden? Das weiß ich jetzt.
Ja, klar.
Bei Til Schweiger ging es eigentlich, glaube ich, darum, dass er irgendwie so immer betrunken ans Set kommt, Leute ankackt und im Zweifelsfall auch mal eine Ohrfeige verteilt. Ich muss auch sagen, ich konnte da mal wieder nicht so richtig mitschwingen. Ja, ich meine, Claudia Roth, die ich wirklich toll finde, Grünen-Politikerin, jetzt Kulturstaatssekretärin, meine ich jetzt ohne Häme, tolle Frau, aber da irgendwie so ein bisschen auf Abwägen, hat nämlich gesagt, auch künstlerische Genies, ja, oder angebliche künstlerische Genies, Klammer auf, Til Schweiger, Fragezeichen, Klammer zu, stehen nicht über Recht und Gesetz. Die Zeiten patriarchalischer Macker sind vorbei. Und da dachte ich, ja, ich finde auch, patriarchalische Macker sind auch vorbei. Deshalb schätze ich ja auch Sie so, weil Sie sind für mich eigentlich auch so ein patriarchalischer Macker, dessen Zeiten vorbei. Aber im Filmgeschäft braucht man doch solche Leute. Ich habe zum Beispiel das Erste, was ich jetzt gelesen habe über Til Schweiger, was ich echt sympathisch finde, das wusste ich gar nicht. Man wirft ihm vor, dass er nachts betrunken in seinem Wohnwagen verschwindet, die ganze Nacht durcharbeitet und am nächsten Morgen mit einem veränderten Drehbuch wiederkommt. Das wirft man ihm vor. Da würde ich sagen, das ist das erste Sympathische, was ich über Til Schweiger höre. Weil das heißt nämlich, dass er seine Arbeit echt ernst nimmt und will von den anderen Leuten, dass sie sie auch so ernst nehmen. Die sagen, hey Leute, das ist doch eigentlich toll.
Ich schlage vor, wir gehen beide aus Solidarität in Manta 2. Und nächste Woche sprechen wir über diesen Film.
Okay, machen wir, alles klar. Verdammt und zugenäht.
Ich zahle auch die Karte.
Und ich das Popcorn. Dankeschön für diese Sendung.
Bis bald.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.